Ja, okay. Jetzt könnte ich ja beginnen, liebe Pubertierende von gestern. Hoffentlich, dass man das hinter sich hat. Aber sofern wir Kinder haben, bei Enkeln ist es schon ein bisschen einfacher, aber insofern wir Kinder haben, ist die Pubertät schon eine große Herausforderung. Viele Eltern, habe ich so den Eindruck, gehen ängstlich in diese Zeit hinein, weil man manchmal Horrorgeschichten hört oder je nachdem, wie die Berichterstattung der Presse ist, über all das, was Pubertierende so anstellen. Mindestens in Bezug auf die Schule scheint es dann Probleme zu geben. Auf jeden Fall weiß ich von ganz vielen Eltern, dass sie drei Kreuze machen, wie man so sagt, wenn diese Zeit nun endlich vorbei ist. So die Frage, wie erinnert man sich selbst an oder an die eigene Pubertät? Wie war das bei mir? Ich habe einen genialen Schachzug gemacht. Ich bin einfach von zu Hause ausgezogen zu meinen Großeltern. Mit dem Großvater hat das geklappt in der Pubertät. Ich glaube, mit meinem Vater, den ich sehr geliebt habe und sehr geschätzt habe, wäre das in der Pubertät ein Machtkampf geworden, den ich wahrscheinlich nicht gut überstanden hätte. Nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach aus der Entwicklung. Da ist die Eigenständigkeit, die sich entfalten muss. Und diese Eigenständigkeit kann sich nur im Anderssein oder im Gegensein zu den Eltern oder den Autoritätspersonen entwickeln. Viele Eltern gehen auch aus Nichtwissen viel zu schnell und viel zu nachhaltig in den Machtkampf. So nach dem Motto, das will ich doch mal sehen, wer hier noch das Sagen hat. Weil die Pubertät ist für Eltern auch die erste Erfahrung der Entmachtung. Und dazu kommt auch noch, dass man dann, wenn die eigenen Kinder in die Pubertät kommen, spätestens dann weiß, dass es mit der eigenen Jugend nun endgültig vorbei ist. Das macht Eltern auch sauer. Und die Jugendlichen, die führen sich dann auch noch so auf und demonstrieren eine Freiheit, von denen wir merken, sie ist uns merklich und immer mehr abhanden gekommen. Also insofern auch eine schmerzliche Erinnerung eines Vorbei. Und dann weiß man, jetzt kommt die Pubertät und irgendwann ziehen sie bald aus. Da sagt man zwar verbal ganz schön schnell, na Gott sei Dank, aber wenn es dann soweit ist, dann ist es auch immer ein ganz großer Schmerz. Es ist Trennung, es ist Abschied. Also man merkt schon, wie viele Themen, wie viele Facetten in diese Zeit hineinragen. Dann kommt vielleicht noch dazu, ja klar, nicht vielleicht, es kommt dazu die Erinnerung an die eigene Pubertät. Nun wissen wir ja alle aus der Erfahrung, dass es nichts hilft, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe, führt noch nicht so ohne weiteres dazu, dass ich es besser mache. Sonst müsste es in unserer Welt sehr schön sein. Es ist ja nicht gelungen. Also das hat eben damit zu tun, dass wir auch schlechte Erfahrungen als innere Muster speichern. Das ist ja das Gemeine. Das hat uns ja die Neurobiologie irgendwo auch jetzt gezeigt. Man ist zwar dagegen, aber gerade dadurch, dass man dagegen ist, weil das Dagegensein natürlich sehr emotional besetzt ist, gerade durch dieses Dagegensein bildet sich das, wogegen man ist, als Struktur in uns noch fester ab, als wäre man völlig unbeteiligt. Wir wissen, dass das Gehirn, wo es emotional beteiligt ist, und das gilt für Freude und das gilt für Ärger in gleichem Maße, das Gehirn unterscheidet da nicht, ob man sich freut oder ob man Schmerz hat. Es setzt ganz viel Botenstoffe frei, die dazu führen, dass man das, was man erlebt, gerade abspeichert. Das ist auch eine Erklärung dafür, dass man sich ja manchmal fragt, Mensch, ich weiß noch sehr genau, nicht, dass ich mir als Jugendlicher, das war so in der Pubertät, innerlich geschworen habe, mit meinen Kindern werde ich das alles total anders machen. Das habe ich mir versprochen und als soweit war, ist es sehr enttäuschend. Dann merkt man mindestens beim ersten Kind, wie man in die eigenen Muster hineinfällt. Also man braucht dann schon 5 Kinder, bis man es kann. deshalb rede ich auch heute ein bisschen locker über dieses Thema. Worum geht es mir? Ich möchte einfach zunächst einmal auch informieren. Ich habe echt den Eindruck, dass viele Eltern, auch viele Pädagoginnen und Pädagogen nicht richtig wissen, was in der Pubertät eigentlich passiert. Gut, man weiß, da wird man zum Mann oder zur Frau und das hat alles mit Geschlechtsreifung und so weiter zu tun, aber im Hintergrund steht doch immer die Erwartung, na, wenn es dann auch so ist, aber können Sie nicht doch wenigstens mal anständig sein und könnten Sie nicht doch wenigstens mal aufräumen und das muss doch drin sein und man muss sich doch nicht so gehen lassen und so, das sind ja, achten Sie einmal auf sich selbst, sobald die Kinder in die Pubertät kommen, benehmen sich Eltern wie Feldwebel auf dem Exerzierplatz. Es werden fast nur noch Befehle gegeben. Die Appelle wachsen ins Uferlose. Man hat ja scheinbar auch gar keine andere Möglichkeit, mit denen zu reden, als appellhaft. Nur jeder Appell führt nun dazu, dass der Widerstand wächst. Jeder Appell ruft hervor im Innersten des Jugendlichen, das wollen wir erst mal sehen. Und da kommt, und jetzt weiß ich nicht, ist das erschwerend oder erleichternd, ich will es nur als wertfreies Faktum darstellen, natürlich noch dazu, und ich finde das ganz, ganz richtig, dass Eltern auch in dieser emotionalen Herausforderung sich hüten müssen, mit irgendeiner körperlichen Gewalt das Problem zu lösen. Das war zu meiner Pubertät keine Frage. Also um gegen eine Anweisung des Vaters oder der Eltern zu rebellieren und die nicht durchzuführen, musste man schon viel mehr Mut entwickeln als heute. Insofern waren wir besser. Ja, weil wir es schwerer hatten, nicht? Also da heute wissen Jugendliche, und es ist gut, dass sie es wissen, die Eltern dürfen mir keine Gewalt antun. Manchmal hat man den Eindruck, sie spielen das aus, aber es ist auch ein Schutz für die Eltern selbst. Wir wissen, dass man in Konfliktsituationen emotional sehr geladen sein kann und dann rutscht einem schon mal die Hand aus, wie man so sagt. Und das müssen wir auch den Jugendlichen sagen, wenn das passiert, wenn das dein Vater, deine Mutter macht, ist es Körperverletzung. Das klingt dann auch sehr verletzend, wenn die eigene Tochter sagt, wenn du mich schlägst, zeige ich dich an. Nur damit einmal die Grenzen klar sind. Na, sage ich, ich werde die schon nicht schlagen. Nee, nur, dass das klar ist. Ne? Und auf einmal merkt man, dass sich alles verändert hat. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, ich habe jetzt meine eigene erlebt, die Pubertät. Da konnte ich nicht rebellieren, da konnte ich mich nicht durchsetzen. Deshalb bin ich ja zum Großvater gegangen. Und dann habe ich die Pubertät der Kinder erlebt, konnte ich mich auch nicht durchsetzen. Das habe ich zweimal erlebt und irgendwo fühle ich mich betrogen. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Krise, in der man das dann bewerkstelligen kann. Deshalb so die Frage, was passiert eigentlich in der Pubertät? Da möchte ich einfach zunächst einmal ein paar Aspekte aufzeigen. Wenn Fragen auftauchen oder irgendwo ein Anliegen ist, bitte einfach melden und sich einmischen. Ich bin immer dafür, dass man es dann auch im Dialog erarbeitet. Die Pubertät ist die Phase, in der es zu tiefgreifenden Regenerationsprozessen kommt, im Körper und vor allen Dingen im Gehirn. Es haben einige Autoren vorgeschlagen, dass man den Pubertierenden eigentlich ein Schild umhängt, wo drauf steht, wegen Umbau geschlossen. Der Umbau, der passiert, und es passiert wirklich ein Umbau, ist so radikal, wie es keinen zweiten mehr in der ganzen Lebensgeschichte gibt und auch bis dahin noch nicht gegeben hat. Also ein radikaler Umbau, körperlich, emotional, sozial. Und jetzt muss man ja verstehen, nicht, dass jeder von uns hat immer ein Verhältnis zu seinem Körper. Das, was uns ausmacht, wer ich bin, das hat zu tun, wie ich mich zu meinem Körper zu meinem Leib, wie wir sagen, um das umfassend auszudrücken, verhalte ich. Jeder von uns ist in Beziehung zu seiner Körperlichkeit. Und wenn diese Körperlichkeit einigermaßen stabil ist, dann kann ich auch eine stabile Beziehung zu mir in meiner Körperlichkeit aufbauen. Es gibt mich ja nicht ohne meinen Körper. Wenn man Schmerz hat, weiß man, wie die Beziehung zu einem Selbst im Modus des Schmerzes sich verändert. Das heißt, ich beziehe mich immer auf mich als meinen eigenen Körper. Und wenn der sich jetzt radikal verändert, geht mir die Beziehung zu mir verloren. Das ist ganz wichtig. Ich habe zu mir keine Beziehungsmöglichkeit mehr, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wer ich bin. Es ist wirklich so. Man verliert sich, man geht ins Niemandsland und im Niemandsland kann man sich nicht beheimaten, da weiß man nicht, wer man ist, wo man hingehört, was man tun soll. Jetzt ist natürlich jede Begegnung und jede Beziehung im Alltag, eben auch zu den Eltern oder zu den Geschwistern, die Außenseite der Innenseite. Nicht? Die Innenseite ist meine Beziehung zu mir, die Außenseite ist die Beziehung zu den anderen. Und jetzt kann man sich an 5 Fingern abzählen und ausrechnen, was passiert, wenn die Innenbeziehung zu mir gestört ist. Weil sich in mir alles verändert. Deshalb ist das Bild vom Umbau gar nicht so schlecht. Es ist ja leichter, ein neues Haus zu bauen, als ein Haus umzubauen, das auch noch bewohnt wird. Ich meine, wer solche Phasen je mitgemacht hat, der kann sich vielleicht auch noch mal erinnern, dass das so in der Pubertät ist. Man hat keinen Raum mehr, es ist ungemütlich, es zieht, es staubt. Also das wäre schon ein gutes Bild. Deshalb auch wegen Umbau geschlossen. Und auch wir Erwachsenen tun das ja nicht so, dass wir sagen, gerade wir sind jetzt im Umbau, jetzt laden wir mal immer wieder Gäste ein und die Küche funktioniert zwar nicht, aber wir kriegen das schon irgendwo hin. Man hält sich auf Distanz und sagt, geht jetzt nicht und später und wenn alles in Ordnung ist, dann werden wir feiern. Ich will versuchen, diese Thematik auch in vielen Bildern zu erklären, weil die sehr wichtig und sehr hilfreich ist. Allein schon zu wissen, und das ist das Entscheidende, wie frech und ungezogen, ich nehme mal diese Begriffe, weil die so auftauchen, eine Pubertierende oder ein Pubertierender auch sein mag, niemals sind sie böse. Obwohl es manchmal sehr heftig rüberkommt, sie wollen uns gar nichts. Sie brauchen uns mehr denn je, mehr denn je, und wissen doch nicht wie, und wir wissen auch nicht wie. Da stehen sich dann 2 Bedürftige gegenüber, und man kommt nicht zusammen. Ich glaube, das ist die erste wichtige Arbeit auf Seiten der Eltern, sich nicht verleiten zu lassen durch das, was sie tun, Widerworte. Ich will das alles gar nicht, das wissen wir eh alles. Ne? Können sehr scharf sein, sehr verletzend. Haben sie übrigens von den Eltern gelernt, wie man verletzend miteinander umgeht. Die haben es ja irgendwoher, ist ja klar. Manchmal sind die Jugendlichen dann auch den Spiegel der eigenen Beziehung. Wie Vater mit der Mutter redet, so redet Sohn auch mit der Mutter oder die Tochter. Das ist alles so erschreckend, was da so auf den Tisch kommt. Aber, und das ist die erste wichtige Ebene zu sagen, ich lasse es mir nicht nehmen, in meiner innersten Einstellung zu meinem Kind, dass ich nicht davon ausgehe, dass es böse ist, dass es Absicht ist. Sie brauchen Hilfe. Und jetzt kommt das Blöde natürlich, wenn ich ihnen Hilfe anbiete oder wenigstens ihnen so Hilfe anbiete, wie ich es bisher gewohnt bin zu tun, werden sie es nicht annehmen. Sie sind anders. Wir haben uns ja da noch gar nicht dran gewöhnt, dass sie anders sind. Wir haben ja Kinder gehabt. Und auf einmal sind sie, ja was nun, keine Kinder mehr, noch nicht Erwachsene, aber irgendwie sehr lebendig und dann wieder sehr traurig. Und nimmst du dir vor, also morgen rede ich mal vernünftig und in Ruhe. Man weiß auch nicht, wen man morgen antrifft. Das wissen sie aber auch selber nicht. Wirklich nicht. Sie wissen nicht, sie können gar nicht wissen, in welcher Gestimmtheit, welcher Stimmung, in welcher Aggression, in welcher Traurigkeit sie morgen aufwachen. Sie sind sich selbst ein großes Rätsel und wissen mit sich nirgends hin. Und wir haben auf diese Unsicherheit noch kein oder für diese Unsicherheit noch keine Haltung entwickelt. Wir greifen auf altbekannte, auch bewährte Rezepte der Kindheit zurück. Man will vernünftig reden, man will das, und all das kommt nicht an. Das heißt, auch wenn sie nicht bösartig sind, sie entmachten uns, weil wir an sie nicht herankommen. Fragt man sie, wie es geht, sagen sie, das geht dich gar nichts an. Fragt man zwei Tage nicht, sagt man, mit mir redet ja hier eh keiner mehr. Das heißt, das, was da ist, wird dann auch immer noch in jedem Augenblick ins Absolute übersetzt. Ein Pubertierender kann nur absolut sein, in allem. Deshalb auch dieses zu Himmel, also himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Nicht? Es ist immer, es gibt kein Mittelmaß, emotional gesehen. Und wenn wir dann versuchen, ruhig zu bleiben, dann regt die Ruhe sich schon wieder auf. Gehen wir mit, finden Sie das auch nicht gut. Das heißt, was wir auch tun als Eltern, wird vom Gegenüber nie als gut betrachtet werden. Und jetzt kommt natürlich auch für uns Eltern etwas sehr Wichtiges mit ins Spiel. Wenn ich in meinem Tun natürlich abhängig bin von der Rückmeldung des Kindes, und wir sollten nicht meinen, dass wir das nicht sind, also wenn wir davon abhängig sind, wenn ich meine, wenn meine Intervention jetzt angenommen wird vom Kind, dann sei ich ein guter Vater oder eine gute Mutter. Und wenn das nicht zurückkommt, dann bin ich ja versagend. Dann haben wir als Eltern in der Pubertät keine Chance. Pubertät ist auch die Erfahrung, dass die Kinder als Bestätigung meiner Identität oder meines Ego nicht mehr zur Verfügung stehen. Punkt aus. Dass viele Eltern ihr Selbstwertgefühl aus den braven Kindern ableiten, vor allen Dingen aus den leistungsorientierten braven Kindern, das ist kein Geheimnis mehr. Und wer das tut als Eltern, da kann ich nur sagen, denen wünsche ich Pubertierende. Deshalb führt auch die Pubertät der Kinder für manche Eltern insofern in eine Krise, weil sich die Eltern viel zu sehr in ihrem Selbstbild und in ihrem Selbstwert von dem her definieren, wie die Kinder sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Eltern, Mütter wie Väter, ganz erschreckend merken, dass sie ohne ihre Kinder eigentlich gar nicht viel sind. Und die Kinder sind nun da und bestätigen sie nicht mehr. Und dann kämpft man aus Verzweiflung oder mit Macht um Anerkennung, und die kriegt man nicht. Und dann beginnt man, um Gehorsam zu kämpfen. Dann ist man im Machtkampf. Ja, das ist auch eine sehr, sehr tiefe Dynamik, die dahinter steckt. Und wie gesagt, die Kinder wissen ganz genau, und das macht auch vielen Eltern Angst, und es ist nicht einfach. Sie wissen es, je nachdem, wie stark sie schon sind, werden sie es auch zeigen, du kannst mich zu nichts mehr zwingen. Viele Eltern machen genau den Fehler, meistens entzündet sich das ja an, an den Themen, wann kommt man nach Hause? Das ist dann das permanente Thema. Es werden Zeiten verabredet. Oder es wird gesagt, du darfst da nicht hin. Dann sagt die 13-Jährige, ich gehe aber. Was willst du denn machen? Willst du mich schlagen? Dann machen Eltern Drohgebärden und sagen, wirst schon sehen und dann darfst du das nicht und dann darfst du das nicht. Sie lächeln still in sich hinein und wissen, Vater und Mutter sind so schwach, dass sie das eh nicht durchhalten. Die halten den Stress nicht aus, den ich mache. Ich halte ihn zwar auch nicht aus, aber das ist mir egal. Das heißt, ja, Jugendliche in dieser sind radikal. Ja, das endet ja auch nicht selten, wollte ich sagen, es endet zum Glück sehr selten, diese Radikalität, auch im Suizid. Das kann ja auch passieren. Das hat aber mit der Radikalität zu tun, zu der sie bereit sind. Und die spüren Eltern auch. Im Grunde ist es so die Situation, die Kinder sind zwar unsicher, sie wissen gar nicht, wer sie sind, aber eins spüren wir, sie sind stärker als wir. Sie setzen sich einfach durch. Sie setzen sich über Abmachungen hinweg. Und was soll man denn dann machen? Sanktionen ankündigen? Ich werde nachher noch darauf eingehen, weil das ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, aber ich weiß das, dass uns das sehr, sehr hilflos machen kann, diese Selbstverständlichkeit, nicht zu tun, was wir von ihnen wollen. Viele ahnen dann auch, was sie schon irgendwo mal gehört haben, dass mit dem Beginn der Pubertät die Erziehung vorbei ist. Meistens wollen die Eltern gerade dann anfangen zu erziehen. Aber es ist vorbei. Aber eines kann man jetzt sagen, die Erziehung geht nicht mehr. Und jetzt wird etwas ganz anderes wichtig, nämlich die Beziehung. Können Eltern zu Kindern eine andere Beziehung aufnehmen als die der Erziehung? Das ist die Frage. Wie geht denn Beziehung zum Kind? Die Pubertät wird ja auch immer früher, nicht? Sie ist in den Jahren immer vorangeschritten, sodass man oft davon ausgehen muss, auch bei Jungs schon, dass man sagt, mit 9-Jährigen hat man so dieses vorpubertäre Verhalten, was übrigens sehr viel fast schlimmer ist als das Pubertäre, also das Vorpubertäre, wo sich so alles so ankündigt und man sagt, ich kenne ja mein Kind gar nicht mehr. Es ist aber jetzt noch nichts im Sinne von pubertären Merkmalen zu sehen, im Sinne der Körperlichkeit, aber die Seele ahnt ja schon, dass da ganz, ganz viel auf sie zukommt und dann stellt sich dann der Körper oder die Seele schon auf das ein, was der Körper erleben und auch erleiden wird. Und sie verändern sich. Und wir wissen, sagen wir, kennen eigentlich unser Kind gar nicht mehr. Also Erziehung ist zu Ende. Beziehung ist jetzt mehr denn je gefragt. War eigentlich von Anfang an gefragt. Ich würde sogar die These wagen, wo Beziehung ist, rückt Erziehung in den Hintergrund. Das hat eben auch mit der Aussage zu tun, die Sie kennen, nicht? Es ist ja egal, wie wir unsere Kinder erziehen, sie machen uns doch alles nach. Und deshalb merkt man das ja auch in der Pubertät, was sie einem alles nachmachen. Ist eigentlich auch eine Entlastung, dass man sagt, ich muss ja gar nicht erziehen, aber ich muss in Beziehung sein. Das setzt aber jetzt auch wieder voraus, dass ich als Vater und als Mutter in einer guten Beziehung zu mir selber bin. Je defizitärer die Beziehung zu mir selber ist, desto hilfloser oder desto gewalttätiger wird es in der Pubertät. Und da habe ich manchmal Angst, weil ich schon viele Eltern kenne, die nicht so gut in Beziehung zu sich selber sind und die dann bei diesen Herausforderungen oder wenn es nicht so gut läuft, das fängt ja meistens, kann das ja schon anfangen in der Schule, es läuft nicht mehr so gut und wenn es nicht so läuft wie gewohnt, dann fallen einem oft nichts anderes mehr ein, als, wie gesagt, schon Appelle zu machen oder Druck zu machen, die Schrauben ein bisschen anzuziehen, man droht das Taschengeld zu kürzen und so weiter. Das sind alles Maßnahmen, die auf Machtkampf aus sind. Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, als, und da ist dann natürlich auch gut, wenn Vater und Mutter da an einer, in einer Richtung sehen und denken und fühlen. Man muss diese Appellsituation und vor allen Dingen das Überlegen, ob man jetzt im Sinne von Sanktionen, Strafen verhängt, das muss man lassen. Es hat im wahrsten Sinne des Wortes keinen Sinn. Vielleicht müssen wir das auch noch ein bisschen nachher in der Diskussion ansprechen oder wenn Fragen sind. Erziehung ist vorbei, Beziehung ist gefragt. Mehr denn je brauchen pubertierende Beziehung. Komme ich gleich noch drauf. Aber gehen wir noch mal zu der Veränderung. Alle Gebiete im Gehirn, in denen die Nervenzellen besonders empfindlich sind und auch besonders empfindlich reagieren auf die Botenstoffe, die jetzt über die Sexualität ausgestoßen wird, die sind betroffen. Also es ist fast gemein, alle ganz sensiblen Bereiche im Gehirn sind von diesen Botenstoffen, die von der Sexualität ausgehen, betroffen und werden nun ganz besonders aktiviert. Und durch dieses Aktivieren werden nun ganze Kaskaden, wie man das nennt, von Botenstoffen im ganzen Körper freigesetzt. Was nachlässt in der Produktion, ist das Glückshormon Oxytocin. Also die Ausschüttung des Oxytocin, von dem wir alle leben, weil es uns glücklich und froh macht, wird mit dem Aufkeimen der Sexualhormone reduziert. Das heißt, und das wissen wir aus der eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit den eigenen Kindern, und damit hat das zu tun. In der Pubertät ist man nicht oft sehr glücklich. Das hat eben auch damit zu tun, dass die entsprechenden Glückshormone nicht in diesem Maße ausgeschüttet werden mehr, wie sie zum Beispiel in der Kindheit ausgeschüttet werden. Nicht ein Kind entdeckt etwas, es ist toll, es freut sich und wenn es vor allen Dingen, wenn es etwas lernt, es lernt gehen, es, also ganz dieses Basale, ja, jedes Gelingen wird ja belohnt vom Gehirn mit dem Ausschütten von Dopamin. Deshalb lernen Kinder ja auch so gut. Immer vorausgesetzt, man unterwirft sie keinen Lernprogrammen oder schickt sie in die Schule, weil da wird kein Dopamin mehr ausgeschüttet. Das ist aber ein anderes Thema jetzt. Nur, dass man das nochmal realisiert, nicht? Also in der Pubertät wird weniger von diesem Dopamin ausgeschüttet und wenn ihnen was gelingen sollte noch in der Pubertät, werden sie von ihrer eigenen Körperlichkeit nicht mehr so belohnt, wie man das aus der Kindheit noch kennt. Und deshalb sind sie oft so traurig. Das kennen wir ja auch. Auf der Basis des hormonellen Hintergrundes können Jugendliche, Pubertierende nicht wirklich sich freuen. Und das andere, das nehme ich jetzt mal, was sie auch nicht können, sie können sich nicht mehr einfühlen in ihr Gegenüber. Zehnjährige haben ein viel besseres und höheres und sensibleres Einfühlungsvermögen als Pubertierende, als 12- und 14-Jährige. Muss man einfach wissen. Wenn Mutter etwas sagt oder betroffen ist oder Vater schimpft oder auch betroffen ist, dann sagen sie, und sie müssen es so sagen, weil es gar nicht anders geht, du, ich verstehe dich nicht, was hast du eigentlich? Sie verstehen es wirklich nicht, weil die Rezeptoren, die wir brauchen, um uns einzufühlen, sind reduziert. Und dann macht man ja, ach, das war ja so ein liebes Kind mit 10. Mit den Geschwistern gut umgegangen und ist einkaufen gegangen und ne, so. Und auf einmal ist es alles weg und dann sagt man so, ja, das kann doch nicht auf einmal alles weg sein. Du warst doch sonst so ein lieber Kerl. Warum? Stell dich doch nicht so an. Du kannst es doch. Wir wissen heute sehr genau, dass er, sie es nicht kann. Es geht nicht. Es ist nicht vorhanden. Das heißt, in der Pubertät werden Dinge, die man konnte, und das ist jetzt sehr wichtig, nicht zerstört, aber sie rücken so in den Hintergrund, dass man sie selber nicht beleben kann. Und ich weiß noch, so beim Beginn der Pubertät habe ich noch nicht bei meinen Großeltern gewohnt. Das war schlimm für mich. Ich war richtig frech zu meiner Oma, die ich so geliebt habe. Dann haben wir oft darüber gesprochen und wieso denn und warum. Und ich weiß es ja selber nicht. Ich will es ja nicht. Und mir sind die Tränen gelaufen. Aber keiner wusste das damals. Nicht? Wir hatten nicht diese Gehirnerkenntnisse, neurobiologischen Erkenntnisse, wie wir sie heute haben. Aber das ist genau der Punkt. Und dann beginnen ja auch Kinder sehr schnell an sich selbst zu zweifeln und bilden dann ein Selbstbild, von dem sie meinen, sie sind nur noch Horror, sie sind Vampire, sie sind böse und können doch nichts dafür. Wir behandeln sie aber oft so, ungezogen und mach doch mal. Ich glaube, Sie merken schon, dass die Kinder sehr, sehr viel Barmherzigkeit brauchen in dieser Phase. Unglaublich viel Verständnis. Verständnis, wenn wir es ihnen entgegenbringen, dass sie uns verbal um die Ohren schlagen und es gar nicht haben wollen, aber es dringendst brauchen. Ich weiß noch, als meine jüngste Tochter mal in so einem Streitgespräch auch gesagt hat, Papa, ich hasse dich. Gut, da könnte man ja jetzt zusammenbrechen, weil ich aber Bescheid wusste. Habe ich mir gedacht, innerlich ein bisschen lächelnd. Das ist die schönste Liebeserklärung, zu der sie jetzt gerade noch fähig ist. Ja, und so war es auch. Ihre ganze Hilflosigkeit. Und machen Sie das so, hören Sie nicht auf das, was die sagen, welche Begriffe sie benutzen, sondern sagen Sie, die suchen auch in den bösesten und frechesten oder unverschämtesten, wie wir das dann bewerten, nicht begriffen, sie suchen mich. Wenn sie mich noch anschreit und sagt, ich hasse dich, dann wusste ich, sie braucht mich und sie liebt mich. Aber was meinen Sie, was passiert wäre, wenn ich ihr das gesagt hätte? So von oben hab, er weißt du, dann hast du Schwierigkeiten mit dem Gehirn und eigentlich und eigentlich willst du dann. Und da muss man sich dann zurücknehmen und eigentlich schweigen. Aber ich weiß, dass ganz viele dann sagen würden, das kann man sich ja auch schon ausrechnen, mit mir redest du so nicht mehr. So nicht mehr. Dann dauert es nur 2 Wochen, dann sagen sie, mit mir redest du so nicht mehr. So nicht mehr. Das kommt wie ein Echo sozusagen zurück. Sie haben es gelernt, sie haben es verinnerlicht. Also ich kann von mir sagen, dass einfach dieses Wissen, zum Beispiel, dass sie sich gar nicht einfühlen können, das hilft. Und wenn ich dann weiß, wenn sie so Schimpfworte benutzt, es ist leichter gesagt als getan, zu sagen, ja, sie meint ja eigentlich gar nicht mich. Mit diesem Wort. Sie sucht mich aber. Und jetzt kann man schlicht und einfach, ohne viel zu sagen, auch ohne viele große Gesten der Zuwendung und so weiter, einfach nur da sein. Still, schauend. Was sehr wichtig ist im Umgang mit Pubertierenden, ist der Blickkontakt. Man darf den Blickkontakt nicht verlieren, ohne was zu sagen. Ist übrigens auch für die Schule ganz wichtig. Wenn ein Lehrer, eine Lehrerin zum Beispiel sagt, schaut's alle zu mir und das als Befehl oder als Imperativ loslässt, dann ist das schon eigentlich falsch. Man muss die Kinder mit dem Blickkontakt erst einmal bei sich willkommen heißen. Und dann könnte man sagen, schaut mich mal alle an oder schaut mal her. Das ist Beziehungsaufnahme. Der Blick ist die erste Beziehungsaufnahme. Und vielleicht müssen wir das auch wieder üben. Wir müssen üben, wie wir jemanden anschauen, der uns Schwierigkeiten macht. Wir müssen mit unserem Blick nicht aus unserer oberflächlichen Emotion heraus schauen, sondern aus dem Herzen, ich mache es jetzt fast ein bisschen prosaisch, und in ihr Herz hineinschauen. Anders geht's gar nicht. Haben wir aber auch nicht geübt. Man ahnt ja jetzt, wenn man sich darauf einlässt, was sie brauchen, als Vater und als Mutter, werde ich in dieser Phase eine Entwicklung geschenkt bekommen, die manchmal einem Quantensprung gleicht. Wenn ich so damit umgehen kann, bleibe ich in den alten Mustern, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, was dann los ist. Also diese ganze Veränderung, die da ist, die durch den Umbau des Gehirns passiert, und Umbau des Gehirns heißt, hier werden ganz andere Botenstoffe ausgeschüttet, die Botenstoffe, die man kannte, die man brauchte, um lernen zu können, um fröhlich zu sein, um glücklich zu sein, werden reduziert und es kommen auf einmal ganz andere Botenstoffe und die machen jetzt etwas mit mir, die verändern meinen Körper. Ich werde vom Mann, vom Jungen zum Mann und vom Mädchen zur Frau. Das sagt sich auch leicht hin, aber da bleibt keine Zelle, wie sie ist oder wie sie war. Es verändert sich alles. Und jede Veränderung, das wissen wir aus anderen Zusammenhängen, sind Krisen. Veränderungen sind Krisen, sind Durchgangsstadien und Durchgangsstadien sind auch gefährlich. Wenn man mit den Krisen in dem Sinne nicht richtig umgeht, man merkt auf einmal, dass alles, was sich jetzt entwickelt, also als Jugendliche oder Jugendlicher merkt man, dass alles, was sich jetzt entwickelt in mir, passt nicht mehr zu meinem bisherigen Selbstbild. Nicht? Selbstbilder entwickeln sich. Auch Kinder haben ihre Selbstbilder. Es ist immer das Bild, das ich von mir selber habe, das natürlich dadurch entstanden ist, wie andere dieses Bild in mir gemalt haben. Und das will ich jetzt auch nicht nur kritisch sehen, es kann ja sein, ein Kind hat immer gut in der Schule und hat gemacht und war, und das war sein Selbstbild und konnte sich auf dieses Selbstbild verlassen. Das, was ich in mir erlebe, passt zu meinem Bild von mir. Dann spricht man von identisch oder von authentisch. Und jetzt verändert sich der Körper, aber das Selbstbild ist noch das alte. Sodass man sagen kann und sagen muss, ich passe nicht mehr zu mir. Ich passe nicht mehr zu mir. Und es ist alles unpassend. Natürlich mag man auch sich selber wieder so, wie man sich kannte. Man hatte doch eine gute Beziehung zu sich. Auch als Kind. Oder als Heranwachsende, was wir das immer jetzt, wie wir immer das mit dem Namen benennen wollen. Ich war doch in einer guten Beziehung zu mir. Und auf einmal diese Störung. Ich passe nicht mehr zu mir. Wie entsteht denn jetzt ein neues Selbstbild, das ich entwickeln muss, damit ich mit meiner Leiblichkeit wieder zu mir passe? Insofern ist natürlich Pubertät ein permanenter Anpassungsprozess oder, wenn man es aus der Schneiderei sagt, es ist in der Pubertät geht nichts mehr von der Stange, das muss alles maßgeschneidert sein. Es muss zu mir passen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, dass auf jeden Fall kriege ich permanent zurückgemeldet, dass mein Selbstbild an das alte Selbstbild, am alten Selbstbild klammern sich alle fest. Nur ich passe nicht mehr da rein. Und man hat den Eindruck, ich soll immer wieder in das alte, nette Selbstbild hineingepresst werden. Aber es geht nicht mehr. Bis dann irgendwann das Selbstbild auch gesprengt werden muss und ich muss es zerstören. Und dann habe ich dann überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, wer ich körperlich bin. Ich weiß nicht, was mein Selbstbild wirklich ist. Und in diese Phase kommen ja hinein dann die Freunde, die neuen Gruppen, die neuen Beziehungen, wo man wenigstens den Eindruck hat, denen geht es ähnlich wie mir. Deshalb sammeln die sich natürlich auch immer untereinander. Das geht ja auch gar nicht anders. Wir wissen natürlich auch, und das ist eine problematische Seite, dass diese Labilität im Selbstbild von Werbung und anderen Konsorten gnadenlos ausgenutzt wird. Hier wird ein Selbstbild, ein Bild, ist ja noch kein Selbstbild, hier wird aber ein Bild vermittelt. Und wenn du dieses Bild für dich annimmst, dann kommst du schon durch. Natürlich ist dieses Entstehen des Selbstbildes auch wieder mit bestimmten Produkten gekoppelt und so weiter und so weiter. Das ist eine ziemlich perfide Angelegenheit. Es ist Betrug an den Jugendlichen, Schwierigkeiten für die Eltern und trotzdem kann man nichts machen. Also man kann nicht sagen, hör doch nicht auf die und du weißt doch und guck. Alles, was hier im Sinne von Erklärung, Aufklärung von Seiten der Eltern kommt, geht nicht. Werden sie ablehnen müssen. Und schon wieder sind wir hilflos. Und da setzt auch eine berechtigte Sorge ein, die damit zusammenhängt, wird mein Kind diesen angebotenen Bildern, wird es die internalisieren, wird es die annehmen, werden diese Bilder das Kind hinführen? Das ist eine berechtigte Sorge. Und jetzt wird es da auch nochmal eine große Herausforderung geben. Jetzt merke ich, jetzt wird Beziehung noch wichtiger. Aber wie soll ich Beziehung leben, ohne zu erziehen? Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Es gibt eine andere Aussage, die Jugendlichen dann gerne machen, oder die ich dann auch öfter gehört habe. Papa, du nervst. Wieder so eine Art Kompliment. Das heißt ja, übersetzt, du bleibst dran. Du lässt dich nicht abschütteln. Unter uns gesagt, finde ich das toll von dir. Ich kann es dir leider nicht sagen. Wenn ich es sagen würde, würde ich es mich ja vor mir selber, wäre ich mir ja in den Rücken gefallen. Merkt er diese Ambivalenz wieder? Aber auch, ja, deshalb könnten wir hier diesen Satz formulieren, in der Pubertät müssen Eltern nerven. Eltern müssen nerven. Wodurch nerven sie? Indem sie in Beziehung bleiben. Wodurch bleibt man in Beziehung? Und jetzt wird es einfach ganz praktisch. Können wir dann auch drüber sprechen. Man hat eine Vereinbarung, dann bist du zu Hause. Niemand sollte so naiv sein, zu glauben, dass das klappt. Wenn es klappt, sollte man sich Sorgen machen. Man hat, irgendwas ist da nicht. Entweder ist gerade eine Beziehung in Bruch gegangen oder die haben sich mit ihren Freundinnen verkracht, was ja auch viel passiert. Oder es ist was anderes. Also ich will damit nur sagen, wir müssen eine Grenze setzen, eine Verabredung treffen, auch wenn wir wissen, dass sie nicht eingehalten wird. Und was machen wir jetzt, wenn sie nicht eingehalten wird? Sind wir wieder an diesem Punkt. Und jetzt kommt es einfach präsent sein, zu sagen, du, wir hatten vereinbart das. Schlaf gut. Das ärgert sie schon, wenn man sie um eins dann empfängt und sagt, du, wir hatten abgesprochen. Das muss man auch wieder üben, jetzt nicht mehr zu sagen. Damit beginnt es eigentlich. Das nimmt man sich vor als Eltern. Jetzt sag mal nicht mehr und flipp nicht wieder aus. Und spätestens da merken wir Eltern, dass wir noch in der Pubertät sind. Denn wir können auch nicht das, was wir uns vornehmen, was wir wollen. Es entgleitet uns dann auch. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man, das muss man richtig fast meditativ angehen oder durchmeditieren immer wieder. Man könnte es auch im Rollenspiel machen, Vater und Mutter spielen mal wieder. Kommen sie auch noch mal in Kontakt und sagen, also du spielst jetzt mal die Tochter, ich spiele den Sohn und dann kommst du zu spät nach Hause und dann sag ich nur, du, wir hatten vereinbart, 12 Uhr oder was auch immer, gute Nacht. Das verunsichert, erstaunt, aber man ganz knapp und dann ist gut. Das ist schon eine unglaubliche Leistung von Seiten der Eltern. Was muss man da nicht alles zurückhalten? Das, gut, das weiß jeder und jede von uns. Vielleicht könnte man beim nächsten Mal sagen, du, wir hatten das verabredet und ich finde das überhaupt nicht gut, dass du dich nicht an Verabreden hältst. Schlaf gut. Also dieses Dranbleiben in der Kontinuität, wenn man das jedes Wochenende macht, ja, bleiben wir in Beziehung und dieses in Beziehung bleiben ist so wichtig. Ja, ihr ahnt, wo das hingeht. Ne? Und was das auch für eine Leistung von Seiten der Eltern ist. Ne? Meine Frau hat dann mal gesagt, Anu, schlaf doch mal, lass sie doch. Ich war dann fast ein bisschen, nein, aber ich gesagt, gut, wenn sie Handy haben, muss man auch anrufen und sagen, du, musst richtig üben. Nicht, wo bleibst du? Sondern nochmal, du, wir hatten vereinbart, eigentlich müsstest du jetzt zu Hause sein. Was ist los? Allein schon diese Frage, was ist los, eröffnet ganz andere Möglichkeiten, als wenn man schon in die Enge treibt und sagt, wieso bist du nicht da? Was ist los? Ein bisschen einfühlen, wenn man dann noch fragt, ist sicher schön jetzt? Und da wolltest du wohl nicht nach Hause kommen. Aber wir hatten es vereinbart. So, das ist diese Konsequenz, ist fast eine Art von Selbstverständlichkeit. Und was ich auch für sehr wichtig halte, das kommt aber jetzt darauf an, welche Rituale man zu Hause hat, sich nie aus der Versorgung, nie aus der Zuwendung zurücknehmen. Gerade dann am Morgen, vielleicht bringt man den Tee ans Bett. Ja, das. Noch einmal, sie brauchen Beziehung, nicht Erziehung. Sie sind sich unserer Beziehung nicht mehr sicher, können das auch gar nicht sein, weil sie sich auch ihrer Selbstbeziehung, also ihrer Beziehung zu sich selbst nicht sicher sind. Und ich sage das auch deshalb mit solchem Nachdruck, weil diese Art, so in Beziehung zu bleiben oder in Beziehung zu treten, ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, sie vor den angebotenen Bildern zu schützen. Denn das angebotene Bild aus Fernsehen und Illustrierten und was auch immer oder auch aus dem Freundeskreis hält keine kontinuierliche, bejahende Beziehung. Und das brauchen sie. Das, was ich jetzt sage, das ist mir schon klar, stellt alles auf den Kopf, was man bisher selber in der Erziehung vielleicht gemacht hat. Und man erfährt sich auch als Vater und als Mutter ganz neu. Und ich glaube, was man dort auch in der Selbstbeziehung neu erlebt, kann man dann auch in andere Beziehungen weitergeben. Es kann dann natürlich auch passieren, ich will auch hier eigentlich sehr positiv sprechen, weil ich daran glaube und es auch weiß aus den Erfahrungen, dass bei der Polizei heißt es immer Deeskalation. Nicht? Wir müssen in der Pubertät Deeskalation üben. Das heißt, hier, und wir müssen einfach wissen, ich als Erwachsener muss in dieser Phase mehr leisten als der Jugendliche und als das Kind. Wir sind hier nicht auf Augenhöhe und müssen im Können, aber in der Wertschätzung sind wir auch nicht auf Augenhöhe, weil sie können uns nicht mehr wertschätzen, aber ich muss es tun. Ich muss das tun, was das Kind jetzt nicht kann. Und wir können nicht in dieses, wie du mir, so ich dir. Und wenn ein Jugendlicher schreit oder so, dann und ich schreie zurück, dann bin ich in die Pubertät zurückgefallen. Und dann haben sich zwei Pubertierende in der Wolle. Wobei die Eltern, und das ahnen sie natürlich auch, die Kinder, weil sie Eltern sind, aber obwohl sie pubertär sind, sind sie leider auch Eltern, aber sie haben als Eltern eine Machtposition, die ich als Jugendlicher nicht habe, es sei denn, ich unterlaufe sie und biete die Stirn. Und je mehr Macht die Eltern oder Druck die Eltern machen, desto schneller sind sie bei den anderen Bildern und bei dem, was man ihnen anbietet. Nach einer solchen Situation, wo es fast auch ins Schweigen gegangen ist, also wir hatten vereinbart, man sagt es nicht immer so locker, wie ich das jetzt sage, aber sie können auch den Ärger spüren, aber man muss ihn nicht selber wieder extra thematisieren. Ich finde es nicht gut, das macht mich ärgerlich, ich bin richtig wütend. Finde es überhaupt nicht gut. Punkt aus. Gute Nacht. Vielleicht werden die Türen noch geknallt. Und am Morgen, wie gesagt, ist nicht immer gewährleistet, dass man das ist oft ein Schweigen, nicht? Dann 2 Tage Schweigen, ne? Dann lässt man das auch, ist aber innerlich, und das ist mehr die innere Aufgabe, in Beziehung. Am dritten Tag, jetzt dann so, du Papa, das wollte ich dir noch sagen, eigentlich finde ich das ganz gut, wenn du manchmal sagst, dann muss ich zu Hause sein. Okay. Ja, sagt sie. Das war so langweilig da. Und wenn ich gesagt hätte, ich will jetzt gehen, ich war auch müde und ich wollte auch gehen, hätten alle gesagt, auch bleib doch. Und dann habe ich gesagt, ich habe so einen strengen Vater. Da muss ich jetzt gehen. Und dann haben mich alle bedauert für diesen strengen Vater, aber ich wollte nur mal sagen, ist schon okay. Gut, das war dann so mit 16, da war man schon ein bisschen raus. Aber da ist mir dann auch nochmal klar geworden, das Allerschlimmste wäre, dann mach doch, was du willst. Das ist das Alleinlassen. Wenn du nicht mehr auf mich, dann mach doch, was du willst. Das zu üben, diese Präsenz, du, ich bin da, und ich bin da in der Erinnerung an das, was wir verabredet haben. Man kann ja auch noch anders da sein. Es geht ja nicht nur darum, dass da immer Verabredungen nicht eingehalten werden, aber zu einem hohen Prozentsatz werden in der Pubertät Verabredungen nicht eingehalten. Das müssen sie sogar. Sie müssen die Verabredungen unterlaufen, sonst kommen sie nicht in die Eigenständigkeit. Und im Hintergrund steht eine ganz, ganz große Sehnsucht, die vielleicht schon seit Kindheitstagen da ist. Liebt man mich auch, wenn ich nicht lieb bin? Es ist wie eine biologisch veranlasste Umbruchssituation, die so radikal ist, dass man nochmal erfahren kann oder vielleicht, wenn es sogar gut geht oder wenn es in der Kindheit schlecht gegangen ist, zum ersten Mal erfährt, dass man trotzdem geliebt ist. Aber jetzt nicht so die Liebe, wie man sie Kindern gibt, mit Zuwendung und Umarmung und so weiter, sondern mit Beziehung. Und wenn man so in der Pubertät in Beziehung bleibt oder bleiben kann, bei allem, was auch entgleiten kann, ich will ja auch gar kein Idealbild entwickeln, mir geht es nur um die Linie, die man finden muss als Eltern. Wenn das einigermaßen gelingt und die Beziehung sich in der Pubertät nicht völlig auflöst und zerstört, hat man eine wunderbare Zukunft vor sich. Ich weiß aber auch, dass in der Pubertät oft so viele Verletzungen passieren, dass hier Beziehungen zerbrechen. Deshalb Krise. Es ist eine Chance, es ist aber auch gefährlich. Ob ein Kind durch die Pubertät gut kommt, liegt im Großen und Ganzen an den Eltern. Und jetzt müssen wir die Lehrer natürlich, oder die Schule, sage ich mal so, noch mit ins Boot nehmen. Eins ist völlig klar von Seiten der Neurobiologie. Schule und Pubertät, das geht nun auch überhaupt nicht zusammen. Auch im Sinne, dass es wirklich nicht geht. Die Kinder brauchen alle Konzentration und alle Aufmerksamkeit nach innen, um diesen Prozess zu bewältigen. Es ist die wichtigste Phase ihres Lebens. Wenn die nicht gelingt, dann schleicht man ein ganzes Leben lang mit Defiziten herum. Die sind oft viel schlimmer noch als die, die man aus Kindheitstagen mit sich herumschleppt. Die Pubertät ist auch eine Chance. Wir sagen ja auch in der jugendlichen Psychologie oder Kinderpsychotherapie, können wir auch oft sagen, bei Auffälligkeiten und so weiter, oder fragen wir vorpubertär oder nachpubertär? Wenn es vorpubertär ist, sagen wir alle ganz ruhig, meistens vieles regelt sich, löst sich auf in der Pubertät. Nur die Schwierigkeiten, die nach der Pubertät noch manifest sind, die muss man dann angehen. Aber bevor Kinder durch die Pubertät sind, kann man eigentlich gar keine, in dem Sinne, Prognose machen, was übrigens auch mit Begabungen und so weiter zu tun hat. Ein guter Freund von mir war der Rudi Seitz, der war ja Kunstpädagoge an der Uni in München. Und der sagte, du, ich krieg jeden Tag einen neuen Mozart und einen Picasso vorgestellt von den Eltern. Die schicken mir Bilder und Noten und alles Mögliche, weil die Eltern schon eine Karriere vermuten. Und er sagt, wenn das vor der Pubertät ist, hat das überhaupt keine große Bedeutung. Warten wir es mal ab. Da sind auch viele Eltern sehr enttäuscht. Natürlich ist es gut, wenn man auch vor der Pubertät Bahnungen schafft. Nicht? Wenn man merkt, ein Kind hat eine Begabung, dann ist es doch gut, wenn man diese Begabung fördert. Aber wir müssen damit rechnen, dass es das, was es vor Pubertät gemacht hat, nach der Pubertät nicht mehr weiterführt. Dann sagt man, okay, wir haben ein Angebot gemacht, muss ja auch nicht sein. Diese Lockerheit brauchen wir. Wenn es mit dem eigenen zu tun hat, wenn das damals schon nicht nur aus Gefälligkeit den Eltern gegenüber oder weil man brav ist, kriegt man Zuwendung. Es gibt ja ganz viele auch psychologische Verankerungen, weil Kinder etwas tun. Alles Unechte, alles, was nicht dem eigenen entsprochen hat, wird sich in der Pubertät ziemlich auflösen. Da fühlen sich viele Eltern auch schon wieder gekränkt, weil man hat so viel investiert und so viel getan, die Kinder rumgefahren und jetzt machen sie das nicht mehr. Sebastian legte dann die Geige weg und griff beherzt zum Basketball. Und er hat sie dann erst, das war auch interessant, als es auf das Abitur zuging, wieder in die Hand genommen, Stunden genommen, einfach um sich zu entspannen und hat auch wieder Freude an der Geige. Da war man natürlich froh, dass er schon was gemacht hat, aber dass er es unterbrochen hat, war völlig klar. Ich sage das auch deshalb wieder im Sinne von beruhigen und man muss nicht, die Situation ist problematisch in der Pubertät, aber man darf das nicht alle Aussagen, alles was passiert, zu immer wieder hochrechnen, dramatisieren. Wenn Eltern dann dramatisieren, tun sie wieder nichts anderes, als was die Pubertierenden selber tun. Du wirst schon sehen, wo das endet. Völlige Dramatisierung. Dann sagt es ihnen, ja, das werden wir schon sehen, wo ihr endet oder wo wir enden. Das, ja, wir machen ihnen, wir bieten ihnen alle die falschen Steilpässe, wie man das im Fußball hat, und sie nehmen die auch noch auf und schießen sie als Selbsttor zurück. Als Selbstwert für die Eltern. Spannend, ne? Das heißt, die Kinder brauchen in der Pubertät neue Eltern. Manchmal hilft ja so, hat man den Eindruck, wenn man so die Kinder oder die Eltern vertauscht. Nicht? Man sagt, auch bei uns ist sie immer ganz brav, ne? Aber zu Hause flippen sie immer aus. Also ist aber auch kein wirkliches Modell. Aber man merkt, wie man, ja, an welche Grenzen man kommt als Eltern. Und das ist so dieses Gemeine, dass die Muster, die wir nun auch sogar erfolgreich in der Erziehung angewendet haben, bis zum 9., 10. Lebensjahr, jetzt eigentlich gar nicht mehr greifen. Wir müssen uns als Eltern neu erfinden. Das könnte ja auch Spaß machen. Es ist ein Break. Aus. Es geht so nicht weiter. Nicht nur für die Kinder nicht, sondern für die Eltern auch. Das wäre auch ganz wichtig im Umgang der Kinder in der Schule, also die Lerninhalte, die rationalen Lerninhalte interessieren nicht und sie haben auch um diese rationalen Lerninhalte zu verankern, als Wissen zu verankern, wieder nicht die notwendigen Botenstoffe zur Verfügung. Es fehlt. Es fehlt die Möglichkeit, gut zu lernen. Deshalb sagen ja viele Pädagogen mit Recht, eigentlich würde in der Zeit der Pubertät, da ist Handwerk gefragt. Schule unterbrechen, gute Lehre machen, zupacken, nicht so viel Kopfarbeit, es ist eh alles im Leib. Da hat mal jemand gesagt, na klar, dann sitzt du da und als Jugendlicher hast Geometrie und jetzt muss man Kurven berechnen und vor dir sitzt das Mädchen mit seinen Kurven. Da kannst du keine Kurve mehr berechnen. Ja, das ist natürlich, und so geht das natürlich permanent, nicht weil das Interesse am gegengeschlechtlich, am anderen Geschlecht, es kann auch am gleichgeschlechtlichen, ist dann wieder ein anderes Thema, aber gehen wir jetzt mal vom gegengeschlechtlichen aus, ist so groß, weil man auf einmal merkt, ich muss mich ja auch mit meiner Geschlechtlichkeit neu ausprobieren. Und diese Geschlechtlichkeit will ich und muss ich auch in der Gegengeschlechtlichkeit ausprobieren. Wer ich als Frau oder als Mann bin, das kann mir Vater und Mutter nicht mehr sagen jetzt. In der Pubertät hören Eltern auf, Vorbild zu sein. Weil das ist, gerade wenn es um die Sexualität und um die Intimität geht, zu nah. Es gibt ja auch den psychischen Inzest. Der Junge soll sich in dieser Phase und wird er auch nicht tun, das kommt dann später wieder. Da kann man mit den Jungs als Vater wieder unterwegs sein oder als Mutter mit den Töchtern. Wir sagen viele Mütter, wir sind dann nach der Pubertät, meine Tochter und ich, richtig tolle Freundinnen geworden. Ich habe ganz viele beglückende Beziehungen. Dann geht es auch um die Weiterentwicklung. Dann kann wieder die Tochter sich an der Mutter mehr orientieren und wird es auch tun. In der Pubertät muss sie den Gegenentwurf zur Mutter wagen. Das Problem ist natürlich dies. Wenn ich jetzt als Tochter den Gegenentwurf zur Mutter wage, ist es dann der Gegenentwurf zur Weiblichkeit? Da kriegen ja auch ganz viele, ob nun Junge oder Mädchen, wie man dann so sagt, Rollenprobleme. Ich muss gegen die Mutter sein. Heißt das auch, dass ich gegen meine eigene Weiblichkeit sein muss? Das kann dieses gegen die eigene Weiblichkeit sein müssen, das kann eben so weit gehen, da hat man, ist auch das Thema Magersucht und so weiter mit verankert. Man lehnt es ab, wie Mutter zu werden, möchte aber Frau werden. Und deshalb ist das Gegenüber, das gegengeschlechtliche Gegenüber, auf einmal sehr wichtig. Ein bisschen Martin Buber kann man hier schon zitieren, das Ich wird am Du. In dieser Phase heißt es auch, die Frau und der wird am Mann und der Mann wird an der Frau, aber sie sind ja noch nicht Mann und Frau, es ist ja alles in der Entwicklung. Auf jeden Fall ist deshalb das Interesse am anderen Geschlecht so groß, weil ich mich, das hat jetzt nicht nur mit Lust und so weiter was zu tun, das kommt noch als Geschenk dazu, dass man auf einmal entdeckt, da gibt es was Schönes zu tun. Und man fühlt sich gut und man kann sich als Frau oder als Mann, wenn das gut gelingt, dann auch entfalten. Auf jeden Fall nimmt das sehr, sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch. Man will auch im Grunde gar nicht feste Beziehungen. Man möchte sich nur wieder selber erfahren können und von einem anderen Gegenüber, an dem man nun wirklich auch emotional Interesse hat, als gut befunden werden. Das ist dann in dieser Zeit verbunden mit diesem ich liebe dich oder ich mag dich oder das ist ja alles sehr, sehr zärtlich, sehr, sehr zurückgenommen. Aber das Interesse geht darauf, ich muss mich jetzt, und das braucht meine ganze emotionale und auch geistige Anwesenheit und Konzentration, ich muss mich als Frau entwickeln. Und diese Phase, das merke ich, ist entscheidend wichtig für mein ganzes Leben. Und ich finde es überhaupt nicht gut, dass wir in diese Phase, die psychisch so viel verlangt von Eltern und von Kindern, auch in der Schule so viel verlangen. das ist eine Überforderung. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn man jetzt mehr auf Schule setzt, kommt es auch oft zur Vernachlässigung der eigenen Entwicklung. Gute Noten, um das auch immer mal wieder zu sagen, haben keinen Aussagewert über die Entwicklung einer Persönlichkeit. Es ist kein Grund, das sage ich ganz klar und ganz offen, es ist kein Grund, hier stolz herumzurennen mit den Noten der eigenen Kinder, wenn die permanent gut sind. Da stimmt was nicht. Das kennen ja einige nicht. Entweder ist das Kind hochbegabt oder leicht gestört. Es ist überhaupt nicht möglich, permanent in allen Fächern gute Noten zu bringen. Das kann man nur auf der Basis einer Störung. Die Anna Freud hat ja gesagt, vielleicht hilft uns das an dieser Stelle ja weiter, die Pubertät ist so etwas wie die natürliche Schizophrenie. Hat sie das mal gesagt? Wie die natürliche Schizophrenie. Schizophrenie heißt, ich kenne mich nicht mehr aus. Ich höre Stimmen. So. Und der Jugendliche hört eben die Stimme der Freundin mehr und intensiver als die der Lehrperson. Natürlich, mir geht es nur darum, wenn ich einfach Dinge weiß, richtig weiß und sie verankere, kann ich lockerer damit umgehen. Eins, das hat auch Gerald Hüther immer gesagt, ist auch sehr tröstend, was ein Kind gut gelernt hat, gut als das eigene, bis zur Pubertät hin, aus der Kindheit heraus, als eigenes entwickelt hat, tritt in der Pubertät oft zurück. Du warst doch so ein ordentliches Kind. Und jetzt, wenn ich in dein Zimmer gucke. Pubertierende können ihr Zimmer nicht aufräumen. Wenn sie es früher gemacht haben, kann man ganz ruhig sein, sagt Hüther, die werden das wieder tun. Das heißt, auf das Echte, was du dir was durch Erziehung als echt vom Kind angenommen wurde, weil es mit dem eigenen zu tun hat, dieses Echte tritt zwar in der Pubertät in den Hintergrund, kommt aber danach reifer, schöner wieder zum Vollzug, zur Geltung. Also wenn das Kind schon vor der Pubertät aufgeräumt hat, einigermaßen aus eigener Freude, nicht weil es dazu gezwungen worden ist, nicht noch einmal, alles, was wir dem Kind gezwungenermaßen antrainiert haben, das ist ja dann so eine Art Training, das lassen sie dann in der Pubertät und greifen auch später nicht mehr darauf zurück. Was echt war, gehen sie gerne wieder darauf zurück. Und jetzt merkt man natürlich auch, dass die Vorbereitung auf die Pubertät, die kann nicht erst mit der Pubertät beginnen, sondern die beginnt dann schon sehr, sehr früh, eigentlich von Anfang an, dass man mit dem Kind so in Beziehung und in Erziehung ist, dass es das eigene stärkt oder dass wir das eigene in ihm stärken. Das eigene ist nicht anerzogen. Also wenn wir gesagt haben am Anfang, die Pubertät ist der dialektische Gegenschlag, Erziehung, und dann kommt sozusagen der dialektische Gegenschlag. Das eigene ist nicht das, was die Eltern dem Kind sozusagen eingeredet oder anerzogen haben. Das eigene ist nichts Anerzogenes. Das eigene ist das, was in einem guten Verhältnis zwischen Eltern und Kindern vom Kind als das eigene empfunden wird. Und dieses eigene wird es durch die Pubertät retten. Versteht ihr diesen Unterschied? Ja, deshalb, mich fragen ja viele, ja, muss man eigentlich immer so durch die Pubertät gehen? Wie, ich habe das früher nicht so gehabt und habe ich jetzt was versäumt? Also ich habe nicht so aufgemotzt, ich war nicht so, man muss doch dagegen sein. Und sagen wir mal ganz vorsichtig, schauen wir mal hin. Vielleicht hattest du das Glück, dass du schon als Kind, als kleines Kind, als heranwachsendes Kind, sehr viel Eigenes entdeckt hast und gelebt hast. Und dieses Eigene, wenn du das Eigene hast, musst du weniger rebellieren. Sodass das schon auch klar ist, dass in strengen Erziehungskulturen, wo sehr viel anerzogen wird und durch das Anerziehen des Eigenen nicht genügend entfaltet wird, dass da die Rebellion natürlich sein muss. Es gibt Kulturen, die setzen von Anfang an auf Eigensinn und Eigenständigkeit der Kinder und die haben auch in der Pubertät diese Probleme nicht. Also das heißt, da müssen die Kinder in der Pubertät sich nicht noch zusätzlich trennen wobei sie ja durch diesen körperlichen Umbau auch Probleme haben, zum Mann und zur Frau zu werden. Und ich weiß nicht, was man da machen kann, aber wir haben ja für diese pubertäre Phase in unserer Kultur überhaupt keine tragenden Riten mehr oder begleitende Rituale, die man da anbieten kann. Wir haben die, das ja alles, ist ja alles delegiert ans Fernsehen und an die Medien. Schade eigentlich. Aber man merkt auch hier wieder diesen Unterschied, nicht, ob ich in der Pubertät noch mich von vielem trennen muss, noch gleichzeitig, wobei ich doch schon genug damit hätte, mich überhaupt erst wieder neu zu entdecken und neu mit mir in Beziehung zu kommen. Also nochmal bei diesem Aufräumen, das habe ich auch immer wieder erlebt, nicht, dass in der Pubertät das nicht so gelungen ist und nachher fangen sie wieder an, in einer wunderbaren Weise Ordnung zu schaffen und dann denkt man immer, gut, dass man nicht so dazwischen gegangen ist, dass man Geduld entwickelt hat, dass man, wenn man jetzt in der Pubertät dann zu hart ist, dann kann es passieren, also von elterlicher Seite, dann kann es passieren, dass das eigene, das man gerade in die Pubertät auch hineingerettet hat und durch die Pubertät durchretten möchte, dass das dann auch Schaden nimmt. Ich glaube, nicht ich glaube, ich weiß, weil ich es erlebe, erlebt habe, Pubertät ist schwierig, aber sie muss nicht zu irgendeinem Scheitern führen. Wenn wir ein bisschen Bescheid wissen, was passiert, und uns selbst ein wenig in Richtung Gelassenheit entwickeln, haben wir ganz gute Chancen, dass auf uns nach der Pubertät gute Freunde und Freundinnen warten. Die eigenen Kinder. Ich glaube auch, dass die Pubertät genau dafür da ist, dass aus Kindern Freunde werden. Und nicht Abhängigkeiten bleiben, dass aus Kindern Partner werden. Das ist etwas ganz, ganz Tolles. Und wenn ich heute mit den Söhnen wandern gehe, dann hat man immer noch den Eindruck, wir sind ganz jung und das ist alles so viel früher, aber sie sind Partner geworden. Trotz Pubertät. Das ist ja das Schöne, was dazu gehört. Ich glaube damit, ich schaue mal, ob ich noch irgendwas... Ja, vielleicht ein sehr schöner Satz, der das nochmal zusammenfasst. Es geht in der Pubertät in erster Linie darum, all jene, das Denken, Fühlen und Handeln bestimmenden Muster, die man als Kind übernommen hat, noch einmal im Hinblick auf die eigene selbstständige Lebensgestaltung hin zu überprüfen. Also alles, was ich übernommen habe, muss nochmal auf den Prüfstand, mit der Fragestellung, hat es mit dem eigenen etwas zu tun? Und was mit dem eigenen nichts zu tun hat, muss ich irgendwie loswerden. Und auch das ist sehr wichtig zu verstehen. Die Kinder brauchen auch, um Muster loszuwerden, uns, jetzt kommt das Bild, das sie kennen, als Reibepfahl. Sie müssen sich sozusagen diese Muster an uns abreiben. Das heißt, wenn wir da sind, nicht um Machtkampf auszuüben, aber sie dürfen sich an uns reiben. Und an uns reiben heißt, ich bin authentisch in dem, was ich meine. Ich sag, was ich denke, auch wenn ich damit nicht immer richtig liege. Wenn ich es für gut empfinde, dass wir es ausmachen, dann das machst du so und das machst du so, dann stehe ich dazu. Flipp nicht aus, wenn die Jugendlichen, die Pubertierenden dem nicht entsprechen. Bleib aber dabei. Zugewandt, kontinuierlich, unbeirrbar. Papa, du nervst. Dann kann man innerlich sagen, und das ist auch gut so. Ja, sie müssen, wo sollen sie sich denn sonst abreiben? In der Schule ist es gefährlich. Machst du das mit deiner Lehrer, mit deinem Lehrer, ist sofort die Frage, wie geht der oder sie dann notenmäßig oder überhaupt mit mir um? Wir können, und da müsste Familie eigentlich der Ort sein, wo man sich reiben kann, ohne dass es negative Konsequenzen gibt. Und deshalb halte ich es für so wichtig, dass man sich selber überprüft, zu welchen Reaktionen in Richtung Konsequenz neige ich eigentlich, wenn ich in Konflikten bin. Ja, welche Reaktionen, zu welchen Reaktionen, man müsste eigentlich genauer sagen, zu welchen Überreaktionen neige ich unter Stress? Darüber müssen die Eltern im Gespräch sein. Jugendliche, Pubertierende machen Stress. Und Eltern müssen diesen Stress aushalten und in diesem Stress aufpassen, dass sie nicht in die alten Muster hineinfallen. Das allerdings ist das, was die Neurobiologie auch beschreibt, was uns immer wieder passiert. Unter Stress ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man in alte Muster zurückfällt. Nun hatten wir ja gerade gesagt, wir haben ja noch gar keine neuen aufgebaut. Also kann man auch gar nicht in alte zurückfallen. Nicht, wer hat denn, könnten wir ja fragen, wer hat denn dieses Muster zum Beispiel aufgebaut, kontinuierlich zu sagen, ja, wir hatten verabredet, aber ich finde es nicht gut, gute Nacht, geh schlafen, ruhig. Das Muster haben wir nicht. Das müssen wir aufbauen. Da muss man aufpassen, dass man schon im Vorfeld nicht so unter Stress kommt und sich nicht doch so wahnsinnig ärgert, wenn er und sie nun doch wieder nicht nach Hause kommen. Verdammt nochmal, kann er denn nicht doch mal? Das hoffen wir natürlich auch. Das heißt, unter Stress, das ist eine große Herausforderung, unter Stress können wir oft nicht so gut sein, wie wir ohne Stress sein könnten. Das hat auch mit ganz vielen Stresshormonen und so weiter zu tun. Und deshalb ist es sehr wichtig, was kann man tun, damit man nicht so sehr unter Stress kommt. Und meine Erfahrung ist die, jetzt komme ich dann langsam zum Schluss, diese paar Informationen können sehr, sehr helfen. Ich weiß jetzt so einigermaßen, was geht und was nicht geht und warum es geht und nicht geht. Pubertierende sind nicht böse. Sie sind hilfsbedürftig. Sie sind unsicher. Ich weiß, dass ich das nicht persönlich nehmen muss. Sie haben überhaupt keine Möglichkeit von sich her, Zuneigung wirklich gut zu kommunizieren. Wenn sie es täten, was am Anfang oft noch so da ist, Mama, sei mir nicht böse und so, dann schämen sie sich vor sich selber wieder, dass sie so kindisch reagiert haben, reagieren dann am anderen Tag umso heftiger. Daran merkt man ja, wie sie auf der Suche sind. Und immer wenn ich das so beschreibe, Sie merken es ja jetzt auch, wird klar, sie brauchen uns als stabiles Gegenüber. Sie brauchen keine Reaktionäre. Eltern werden in der Pubertät oft reaktionär. Kommen mit Methoden, mit Ängsten, mit alten Mustern, das wird dann ausgepackt. Das können sie alle nicht gebrauchen. So, und jetzt sind wir sozusagen am Schluss und können sagen, die Pubertierenden fordern uns als Eltern heraus, endlich das Beste aus uns herauszuholen. So gut musstest du nie sein, weder im Beruf noch irgendwo anders. Die Pubertierenden fordern uns heraus, das Beste aus uns herauszuholen. Und wenn uns das gelingt, dann haben sie uns eigentlich am meisten beschenkt. Ist auch eine schöne Frage dann, die man mal stellen kann, wie habe ich mich durch die Pubertät der Kinder verändert? Oder bin ich der dieselbe geblieben, wahrscheinlich dann etwas härter, verhärtet, enttäuscht, missmutig? Weil man irgendwo im Innersten ahnt, jetzt haben wir eine Chance verpasst. Hoffentlich komme ich als Vater und als Mutter anders aus der Pubertät der Kinder heraus, als ich hereingegangen bin. Das wäre eigentlich schön. Und wie gesagt, dann hat man Freunde und Freundinnen, was auch die eigenen Kinder sein könnten. Und all das, was wir ja auch kennen, bis auch ins Alter hinein, auch ins hohe Alter, die Verbitterung zwischen Eltern und Kindern und diese ganzen familiären Komplikationen, die dadurch entstehen, dass man nicht Frieden findet, hat alles auch mit der Pubertät zu tun. Menschen, ob nun Eltern oder Kindern, sind dafür da, dass man aneinander wächst und miteinander wächst und nicht, dass einer über den anderen herrscht. Die Herrschaftsstrukturen lassen Entwicklung eigentlich gar nicht zu. Und die Pubertät ist die große Verführung für die Eltern, in Herrschaftsstrukturen zurückzugehen. Und es braucht wirklich sehr viel Mut, eben nicht in diesem alten Muster zu agieren, daran zu glauben, dass dieses Kind, das mir jetzt solche Schwierigkeiten macht, ein ganz, ganz liebenswerter Mensch ist. Eigentlich das Liebste, was wir haben. Mhm.